Als erstes muss ich euch enttäuschen. Heute kommt keine Adventspredigt. Aber ich habe gedacht, das ist schon vertretbar, weil wir ja 4 Advents haben, dann sind noch 3 Adventssonntage übrig, da kann man dann immer noch über Advent und Ankunft. Ich werde nämlich genau über das Gegenteil von Advent predigen, wie Jesus weggeht. Und zwar, ich mache das deswegen, ich habe mir vorgenommen, von Johannes 13, Vers für Vers bis Kapitel 17 im Johannesevangelium durchzupredigen. Und von daher passt jetzt das Thema nicht ganz, aber ich denke, ich hoffe, es ist trotzdem für euch ein innerer Gewinn. Und ich möchte als erstes Gottes Wort lesen aus Johannes 13. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern Folgendes: Liebe Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt auch zu euch: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Spricht Simon Petrus zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen. Aber du wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm: Du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich 3-mal verleugnest. Lieber Vater, das ist dein Wort durch deinen Sohn mitgeteilt. Und wir sind so abhängig, um es recht zu verstehen, recht zu glauben, dass du uns erleuchtest durch deinen guten Heiligen Geist. Vater, nur das hat wirklich Wert. Und ich möchte dich bitten, dass du aus Blinden geistlich Sehende machst. Amen. Wenn wir uns die Nachfolgetexte in den Evangelien anschauen, die zum Beispiel so beginnen, Matthäus 16, da sagt Jesus: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ich weiß nicht, was in euren Herzen vor sich geht, wenn ihr diese Worte Jesu hört. Was bewirkt es in unseren Herzen? Furcht und Angst? Diese Worte Jesu sind so herausfordernd, da auch Christen Angst davor haben, weil sie sehr wohl spüren, dass sie diesem Anspruch nicht gerecht werden. Ich bin überzeugt, über den Anspruch der Nachfolge Jesu muss gepredigt werden. Aber der Gemeinde ist nicht geholfen, wenn man ihr nur den Anspruch, den Jesus fordert, ihr vor Augen führt, sie aber letztendlich nicht wissen, wie sie dies auch konkret leben können. Und aufgrund dieser Überlegung möchte ich über das Thema, über die Kraft zur Nachfolge sprechen. Unser heutiger Predigttext beinhaltet das Thema der Nachfolge. Aber es beinhaltet nicht das Thema der Kraftquelle. Anknüpfend an unserem Predigttext möchte ich im zweiten Teil meiner Predigt dann anhand der apostolischen Briefe über das Thema der Nachfolge sprechen. Beginnen wir mit dem ersten Vers unseres Predigttextes. Jesus sagt nun: Liebe Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt auch zu euch: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Wie verstehst du dieses Wort? Jesus steht kurz vor seiner Hinrichtung. Er hat mit seinen Jüngern das Pascha, also auch das Abendmahl gehalten. Und jetzt sagt Jesus: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hingehen. Wo geht Jesus hin? Was meint er damit? Von welcher Zeit spricht Jesus hier? Das scheint der Ort zu sein, da kein Mensch einen Zutritt hat. Es ist der Ort, da Gott gegenwärtig ist und da nur Jesus Zutritt hat. Das heißt, hier spricht Jesus von seiner Erhöhung, von seiner Himmelfahrt, da er zur Rechten Gottes sitzt. Ist der Himmel verschlossen für die Jünger? Und dieses gleiche Wort sagt Jesus auch früher den Juden im Tempel in Jerusalem, wo Jesus sagt: Ich gehe hinweg und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und auch sagt Jesus von beiden Personengruppen, sowohl der Jünger als auch der Juden, dass sie ihn suchen werden. Dieses Suchen nach Jesus kann ich zumindest in der Bibel her historisch nicht zuordnen. Das heißt aber nicht, dass es nicht geschehen ist. Zumindest finde ich im Neuen Testament dazu keine Aussage. Petrus hatte diese Aussage auch nicht verstanden, wenn er Jesus fragt: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen. Was will Jesus damit sagen? Dieser Weg in den Himmel, das heißt zur Rechten Gottes, kann kein Mensch gehen. Dieser Weg kann nur Jesus gehen. Dieser Weg ist ausschließlich für Jesus bestimmt. Und das wird uns auch im Hebräerbrief so angedeutet, wenn es dort heißt in Hebräer 6: Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein Hohepriester geworden ist in Ewigkeit. Jesus ist als Alleiniger für uns in den Himmel vorausgegangen. Er ist der Einzige, der diesen Weg beschreiten konnte. Für jeden anderen, und er mag noch so fromm sein, ist dieser Weg verschlossen. Und deshalb sagt Jesus dieses Wort, dass sie nicht da hineinkommen können, sowohl den Juden als auch seinen Jüngern. Und wie hat Jesus diesen Weg beschritten? Er hat sich für unsere Sünde kreuzigen lassen. Er hat den Tod überwunden. Er ist erhöht im Himmel zur Rechten Gottes. Ihm ist jetzt alle Macht gegeben. Für Petrus war das damals nicht einsichtig. Er hat gedacht, er könnte auch an diesem Punkt Jesus nachfolgen. Wenn er sagt: Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Petrus möchte Jesus in seinen Tod begleiten. Er will sein Leben für Jesus lassen. Wir denken vielleicht, was für ein Nachfolger war Petrus? Er war bereit, für Jesus alles zu lassen. Aber das war eine absolute Selbstüberschätzung des Petrus, dass er die Kraft und die Fähigkeit hätte, sein Leben für Jesus zu lassen. Dieser Weg war zum Scheitern verurteilt. Jesus sagt, du willst dein Leben für mich lassen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnest. Mit Bestimmtheit, das heißt mit wahrlich, wahrlich, sagt Jesus voraus, dass dies ganz sicherlich nicht geschehen wird, sondern dass er ihn sogar verleugnen wird. Auch der bestgemeinte und ehrlichste Vorsatz des Petrus reicht nicht aus, dass Petrus dazu in der Lage gewesen wäre, diese Art der Nachfolge zu beschreiten. Aus natürlicher, menschlicher Kraft ist keine Nachfolge möglich, die bis an das Äußerste geht, nämlich sein Leben zu lassen. Diese Erfahrung hat Petrus sehr schmerzlich gemacht, als er Jesus im Hof des Hohenpriesters dreimal verleugnet hat. Und von Petrus heißt es, und Petrus ging hinaus vom Hof des Hohenpriesters und weinte bitterlich. Das, was uns Gott in unserem Predigtext sagen will, dass aus natürlicher, menschlicher Perspektive eine Nachfolge, wie Jesus sie beschreibt, nicht möglich ist. Und dieses Scheitern des Petrus wird jeder Christ innerlich auch erleben, der aus seinen natürlichen, menschlichen Kräften heraus in die Nachfolge Jesu tritt. Was beinhaltet Nachfolge nun konkret? Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr einander lieb habt. Also in schlichten Worten sagt Jesus, was Nachfolge beinhaltet, die gegenseitig gelebte Liebe unter Geschwistern. Das ist sicherlich nicht der einzige Aspekt der Nachfolge. Aber sicherlich ist diese Art der Nachfolge nicht so herausfordernd, als wenn ich mein Leben für Jesus lasse. Aber auch in diesem neuen Gebot stellt Jesus den gleichen Anspruch. Da unsere Liebe die gleiche Qualität und Tiefe aufweisen soll, wie Jesus uns geliebt hat. Wenn Jesus sagt, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wir sollen die Geschwister so lieben, wie Christus uns geliebt hat. Das ist ein ungeheurer Anspruch. Christus hat sein Leben für uns gelassen. Das ist der tiefste Ausdruck von Liebe. Wenn Jesus sagt, und das haben wir heute schon öfters gehört, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und warum ist das ein neues Gebot? Auch schon im Alten Testament ist das Gebot der Nächsten- und Bruderliebe klar ausformuliert. Das Neue daran ist, dass dies eine Liebe anderer Qualität und einer anderen Herkunft ist. Diese Liebe, die Jesus gebietet und die er selbst auch ausgelebt hat, ist für uns aus unserer natürlichen Beschaffenheit als Mensch nicht lebbar. Ist das, was Jesus hier gebietet, Utopie? An Petrus sehen wir, wie er kläglich gescheitert ist. Aber gibt unser heutiger Predigttext einen Hinweis, dass es bei diesen Niederlagen der Nachfolge nicht bleiben muss? Vielleicht ist euch dieser kleine Nebensatz in Vers 36 aufgefallen. Da sagt Jesus über Petrus: Wo ich hingehe, da kannst du mir diesmal nicht folgen. Aber du wirst mir später folgen. Diese Nachfolge, die Petrus antreten wird, die bis zum Äußersten geht, bestätigt Jesus für eine spätere Zeit, als Jesus als Auferstandener den Jüngern am Ufer des Sees Tiberias gebratenen Fisch serviert. Jesus sagt, dass Petrus mit seinem Tod Gott verherrlichen wird. Und in diesem Kontext sagt Jesus dann zu Petrus: Folge mir nach. Aber warum war zu der Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern hier auf Erden zusammen war, Nachfolge, wie Jesus sie proklamierte, nicht möglich? Warum erst später und nicht jetzt? Diese Antwort ist ganz einfach: Weil die umfassende Errettung durch Jesus noch nicht geschehen ist. Und was hat die Nachfolge mit der Errettung durch Jesus zu tun? In welcher Beziehung steht nun Nachfolge zur Errettung? Und das ist die spannendste Frage. Wenn ich Nachfolge nur in einer moralischen Kategorie predige, in dem du sollst, dann wird die Predigt kraftlos sein. Die Predigt über Nachfolge hat aber moralische Anweisungen zum Inhalt. Aber wenn es nur diese enthält, bewirkt es keine wirkliche lebensverändernde Wirkung. Hat es nicht. Weil in diesem Fall wird nämlich nur der natürliche Mensch angesprochen. Und dieser hat keine Kraft zur Nachfolge. Interessant ist nun, dass der griechische Begriff der Nachfolge, akoluteo, in geistlicher Hinsicht in den apostolischen Briefen nicht mehr vorkommt. Dieser Begriff kommt nur in den Evangelien, in der Apostelgeschichte und in der Offenbarung vor. Haben die Apostel das Thema der Nachfolge aus ihrer Verkündigung verbannt? Auch wenn der Begriff der Nachfolge die Apostel in ihren Briefen nicht mehr verwenden, so wird doch die Sache in den Briefen sehr wohl behandelt. Ich möchte trotzdem im Blick auf die Nachfolge noch bei dem Johannesevangelium bleiben und an eine Stelle aus Johannes 6,28 verweisen, da Jesus eine sehr harte Auseinandersetzung mit den Juden hatte. Da sagt Jesus, oder da fragten die Juden Jesus: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Das ist Nachfolge. Und Jesus gibt hier keine konkreten Anweisungen, was sie nun konkret tun sollten. Das war von Jesus keineswegs eine praktische Predigt, was wir immer so gerne hätten. Eine konkrete Handlungsanweisung, das wollen wir tun, aber wenn es zur Umsetzung kommen soll, fehlt es uns an Kraft. Nicht das, was wir tun sollen, ist das Problem, sondern dass wir die Kraft haben. Die Juden sprachen von Gottes Werken in der Vielzahl, im Plural. Und Jesus antwortet mit Gottes Werk in Einzahl, in Singular, wenn er sagt, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den der Vater gesandt hat. Also worauf kommt es in der Nachfolge an? Das alles Entscheidende scheint das Werk Gottes zu sein. Aber was ist das Werk Gottes? Dass wir an Jesus Christus glauben, den Gott in diese Welt gesandt hat. Das ist Gottes Werk. Dieser Glaube scheint die Essenz für die Nachfolge zu sein. Und das ist nun leicht dahergesagt, dass man an Jesus Christus glaubt. Aber was hat dieser Glaube nun konkret zum Inhalt? In welcher Überzeugung lebe ich als Christ? Glaube ich, dass Gott uns durch seinen Sohn alles geschenkt hat? So berichtet es zumindest Paulus in Römer 8, 32. Und jetzt die Frage, nochmal die Frage. Was hat Gott uns durch seinen Sohn geschenkt? Dadurch, dass Jesus Mensch wurde und in diese Welt kam, dass er sein Leben für uns gelassen hat, dass er den Tod überwunden hat und dass er erhöht ist über alles zu Rechten seines Vaters. Was haben wir durch dieses Werk Jesu erlangt? Das zu erkennen, ist entscheidend für die Nachfolge. Und wir schauen uns dazu abschließend noch einmal einen kurzen Briefabschnitt des Paulus an Timotheus an. Und hier sehen wir, in welchem Bewusstsein, in welcher Überzeugung Paulus gelebt hat, wenn er schreibt, er sagt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gegeben, was in der Vergangenheit geschehen ist. Und dann sagt er zum Timotheus, darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Da steht alles drin. Vielleicht erkennt ihr es nicht, aber das ist ein Nachfolgetext. Anhand dieses Textes will ich stichwortartig den Glauben des Paulus skizzieren. Wenn Paulus schreibt, er hat uns selig gemacht nach seinem Ratschluss vor der Zeit der Welt. Wow. Dann wusste Paulus, dass bevor Gott diese Welt geschaffen hat, dass Gott ihn retten würde und das war sein Ratschluss. Da ist das Heil für uns verankert. Das ist der erste Punkt, was Paulus geglaubt hat. Der zweite Punkt. Wenn Paulus schreibt, er hat uns selig gemacht, nicht nach unseren Werken, sondern nach der Gnade. Dann wusste Paulus, dass er errettet war ganz aus Gnaden und nicht aus Werken. Er konnte ganz von sich absehen. Das war seine Überzeugung. Wenn Paulus schreibt, er hat uns selig gemacht in Christus Jesus, dann geht er der Frage nach, wo wird diese Rettung sichtbar, wenn nicht an Christus, beginnend mit seiner Menschwerdung bis zu seiner Himmelfahrt. Viertens, wenn Paulus schreibt, er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf, dann geht er der Frage nach, wer diese Errettung erlangt, wenn nicht der, der diesem heiligen Ruf folgt und ihn im Glauben annimmt. Also hier geht es darum, dass der Mensch das Evangelium hört und im Glauben wirklich ergreift. Wenn ein Mensch nun diesem Ruf folgt und dem Evangelium glaubt, was folgt eigentlich daraus? Ganz wichtige Frage. Wenn ich es im Glauben ergreife, dass Christus für mich gestorben ist, dass er den Tod überwunden hat, was folgt daraus? Und es ist essentiell wichtig, und das ist der letzte Punkt, dass er augenblicklich Gottes Geist empfängt. Und deshalb schreibt Paulus, denn Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft und der Liebe. Aus dieser Überzeugung hat Paulus wirklich gelebt. Und jetzt kann man sich fragen, warum schreibt eigentlich Paulus das dem Timotheus? Was ist der Grund? Mit ein Grund war, dass Timotheus in seinem Dienst in der Gefahr stand, zu erlahmen. Das heißt, dass ihm die Kraft zur Nachfolge abhanden kommt. Wenn er schreibt, darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin. Und wenn er weiterschreibt, sondern lebe mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Ja, Kraft Gottes, Nachfolge. Und jetzt ist wichtig zu sehen, die Therapie des Paulus bestand nicht darin, dass er zum Timotheus sagt, Kopf hoch, oder alleine irgendwelche moralischen Appelle weitergibt. Er bringt das. Sondern was macht Paulus hier an dieser Stelle? Er fixiert den Timotheus auf das Evangelium. Er macht ihm bewusst, was ihm durch Christus bereits gegeben ist. Nicht ohne Grund verweist Paulus einerseits auf den Geist der Kraft und der Liebe, der uns gegeben ist, und andererseits verweist er auf das Evangelium, das Timotheus sicherlich kannte. Und diese Rückbesinnung auf das Evangelium ist auch für uns Christen enorm wichtig, auch wenn wir es schon kennen. Wir kennen es. Weil aus diesem Glauben heraus Gottes Geist uns erfüllt und uns die Kraft gibt, auch die Geschwister zu lieben. Wenn nun Jesus uns dazu auffordert, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr euch untereinander liebt. Dann kann das nur dadurch gelebt werden, dass wir uns bewusst machen, dass uns durch Christus bereits alles zur Nachfolge geschenkt wurde. Es ist uns gegeben. Und das ist uns bereits zu dem Zeitpunkt gegeben worden, als Christus einerseits uns mit seinem Tod und seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt erlöst hat und andererseits, als wir diese wunderbare Rettung im Glauben angenommen haben, als wir dieses Evangelium vernommen haben. Auf der Straße, wenn ich mit Menschen rede und ich ihnen das Evangelium erkläre, dann kommt immer eine Gegenargumentation. Wenn ich sage, er rettet ganz aus Gnaden, ja, dann kann ich ja leben, wie ich will. Und es ist ihnen nicht bewusst, dass wenn einer glaubt, dass er durch Christus versöhnt ist, dass er augenblicklich einen neuen Geist empfängt, augenblicklich. Er muss nichts tun. Wo er es im Glauben ergreift, wird er versiegelt mit diesem Geist durch Gott. Und das gilt es zu erkennen. Und ich glaube, dass wir das vergessen. Also diese Rückbesinnung auf das Evangelium Das gibt uns die Kraft. Und das hat dann tatsächlich auch Zeugniskraft zur Welt hin, wenn Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese Liebe ist nicht menschlich, sondern göttlich. Und das ist die abschließende Frage. Erkenne ich, dass mir Gott in Christus bereits alles geschenkt hat? Diese Überzeugung, dieser Glaube, das ist das Elixier für die Nachfolge. Amen.